Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist, der war und der kommt, Jesus Christus. Amen. Jetzt sitzen Sie wieder da, wo alles angefangen hatte, am See Genezareth. 3 Jahre vorher war Petrus genau da in sein Jesus-Christus-Abenteuer eingestiegen. Danach die Wanderung über Monate und Jahre mit seinem Jesus Christus im Wesentlichen durch Nordisrael, Ziel Jerusalem. Dann in Jerusalem, auf das sich alle Hoffnungen und Erwartungen auch für sich selber fixiert hatten, da plötzlich sein krasses Einknicken. Als man ihn fragt, hör mal, du gehörst doch auch zu diesem Jesus. Und jetzt sitzen sie wieder mit diesem Herrn, der tot war, aber der lebt, am See Genezareth. Und jetzt ergreift Jesus das Wort. Und eins ist klar, wenn wir einen Preis zu vergeben hätten für Empathie, Zurückhaltung und Rücksichtnahme, Jesus würden wir ihn nicht geben. Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Lämmer. Dann fragte Jesus ihn ein zweites Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Führe du meine Schafe auf die Weide. Zum dritten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, weil er ihn jetzt zum dritten Mal gefragt hatte: Hast du mich lieb? Er sagte zu Jesus: Herr, du weißt doch alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Schafe. Und? Amen, Amen. Das sage ich dir. Als du jung warst, da hast du dir selbst den Gürtel festgezurrt. Du bist dahin gegangen, wohin du wolltest. Aber wenn du einmal alt bist, dann wirst du deine Hände ausstrecken. Dann wird dich jemand anderes festbinden. Und er wird dich dahin führen, wohin du nicht willst. Mit diesen Worten deutete Jesus an, wie Petrus einst sterben würde und wie er dadurch die Herrlichkeit Gottes sichtbar machen sollte. Und dann sagte Jesus zu Petrus: Folge mir. Wie gesagt, auch die größte Erfahrung ihres Lebens, die die Jünger gemacht haben, die ist jetzt schon 2 Wochen her. Die Erfahrung war: Jesus, der ist weg, der ist gegangen. Boah, aber Christus ist gekommen. Mensch, der Satz: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, der stimmt. Auch durch den Tod hindurch und über den Tod hinaus. Mensch, was bedeutet das für uns? Das war diese Bombenerfahrung. Und jetzt sitzen sie zusammen in der alten Heimat. Jesus hat sie am Seeufer empfangen und er hat Frühstück gemacht. Und mittendrin in diesem See sitzt natürlich auch Petrus. Er war eben erst wie ein Verliebter vom Boot in den See gesprungen und zum Ufer gepaddelt, als er Jesus entdeckt hatte. Aber gesagt hat er bisher nichts. Der Klassensprecher hält mal den Mund. Besser so. Was waren die letzten beiden Sätze, die er zu Jesus gesagt hat? Bibelquiz. Was waren die letzten beiden Sätze, die er zu Jesus gesagt hatte? Der vorletzte Satz war: Ich werde dir folgen, wohin du auch immer gehst. Dann vergingen ein paar Stunden und dann kam der letzte Satz, den er gesagt hat: Ich kenne den Mann überhaupt nicht. Und diese Kombi ist logisch peinlich. Und diese Kombi verschließt ihm, finde ich völlig okay, den Mund. Eine ganz normale Reaktion. Und jetzt sitzt er hier am Lagerfeuer in entspannter Freude aller Jünger, in gespannter Stille. Was wird Jesus jetzt machen und sagen? Isst sein Frühstück. Und jetzt ergreift Jesus das Wort und er spricht Petrus an. Ihr habt es eben gehört. Und dreimal, darum sagte ich das, ist er eigentlich empathisch? Kann der eigentlich nachfühlen, wie scheiße es Petrus jetzt geht? Dreimal outet er Petrus vor allen, indem er ihm diese Frage stellt: Hast du mich eigentlich lieb? Denn das, was Jesus gesagt hatte, 2 Wochen vorher im Hof in Jerusalem, das war ja ein echter Beziehungskiller. Und jetzt outet er mit seiner Frage: Hast du mich eigentlich lieb, Petrus? Vielleicht wussten das noch gar nicht alle Jünger, was Petrus damals gesagt hatte. Dreimal bohrt er in der frischen Wunde. Dreimal zieht er ihn aus. Und dreimal lässt er ihn vor allen zappeln wie einen Fisch. Aber, und das ist das Geheimnis, er demontiert Petrus damit nicht. Er will ihn aufbauen. Er tritt ihn nicht von hinten in die Kniekehle, sondern er stellt ihn wieder auf seine Füße. Und das tut er durch diese beiden Sätze. Der erste: Hast du mich lieb? Da war ja was gewesen. Da war ja was gewesen. Beziehungskiller, habe ich eben gesagt. Der Verrat von Petrus, seine Missachtung der Beziehung, seine Feigheit vor dem Feind, sein erbärmliches Sich-Verkriechen. Und das spricht Jesus damit an und er guckt drauf. Er hält es ihm nicht vor. Das ist ja doch eine feine Art, meinetwegen von fehlender Empathie, dieses "Hast du mich lieb?" zu fragen und damit dieses Geschehen da in dem Hof nochmal hochploppen zu lassen. Er hält es ihm nicht vor, aber er lässt es auch nicht einfach ruhen, finde ich ganz wichtig, Leute. Er hält es ihm nicht vor, aber er lässt es auch nicht einfach ruhen. Dreimal hat Petrus in aller Öffentlichkeit zu der Beziehung mit Jesus Christus Nein gesagt. Laut und deutlich. Und dreimal fragt Jesus jetzt hier danach, was er eigentlich beziehungsmäßig wirklich denkt über sich und über ihn, was er fühlt und was er will. Vor allen anderen fragt er das. Jesus, hör mal, ist das nicht eigentlich doch ein bisschen hart? Jesus, hast du das nötig, so mit dem armen Petrus umzugehen, mit der armen Sau? Ich würde sagen, Jesus hat das nicht nötig. Jesus braucht das nicht. Aber Petrus kann das sehr, sehr gut gebrauchen. Petrus kann das sehr, sehr gut gebrauchen. Denn er merkt in diesem Augenblick, wie Jesus hier mit ihm umgeht. Hier handelt der gute Hirte Jesus Christus an seinem geliebten Schaf. Und sowohl hinter gut als auch hinter geliebt stecken nicht oberflächliche Gefühle, sondern der Wunsch nach einer richtig tief gegründeten Beziehung. Jesus ist hier der wahre Freund von Petrus. Er liebt Petrus. Er ist sein Therapeut. Und darum macht er Petrus gegenüber die Augen nicht zu. Ach komm, komm hier, komm, Ladjan. Sondern er nimmt Petrus wahr. Und immer, wenn ich wahrgenommen werde, ich glaube, man kann wirklich sagen, immer, tut mir das gut. Denn das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, damals wie heute, ist: Ach, ist der auch da? Ach, den gibt es. Jesus nimmt Petrus, und zwar mit dieser jüngeren Vergangenheit, kennt ihn überhaupt nicht, wahr. Das heißt, er will was für ihn. Er will ihm aufbauen. Er will ihm eine gemeinsame Zukunft eröffnen. Er will, dass das aus der Welt kommt. Und darum kann man es doch nicht einfach liegen lassen und ein Tuch drüber machen. Dann läge es ja noch da. Hast du mich lieb? Vor allen Jüngern, ihr Lieben, ich denke, Petrus merkt, ich werde hier von meinem Herrn gesehen, erkannt und angenommen mit meiner ganzen Persönlichkeit, auch mit der dunklen Seite des Mondes. Und so werde ich geliebt. Nein, Jesus legt hier nicht den Finger in die Wunde. Er zeigt auf die Wunde des Petrus und dann sagt er: Guck mal da, das eitert. Willst du gesund werden? Und dazu kann Petrus dann sagen: Boah, ich hätte am liebsten nicht drauf geguckt, aber wenn du mich so fragst, ja, ja, Und das ist nicht in der Wunde rumwühlen, sondern heilen. Und das ist ein Riesenunterschied. Und dreimal lässt sich jetzt Jesus von dem Beziehungskiller Petrus sagen, ich liebe dich, Jesus. Dreimal lässt er sich das sagen, damit Petrus das dreimal sagen kann. Und in diesem, ich darf das sagen, er will das hören. Ich höre es gerne nochmal, Petrus, komm, komm, komm. In diesem kann Petrus aufatmen. Petrus darf diesen Satz hören. Jesus will ihn dreimal hören. Er ist ihm wichtig, weil Petrus ihm wichtig ist. Ihr Lieben, ich erlebe hier den Auferstandenen, meinen Herrn, als Therapeuten. Als einen, der weiß, ein Geheimnis der Vergebung ist Erinnerung. Nicht Augen zu und Schwamm drüber, sondern wir schauen uns den Dreck an, damit wir beide wissen, was ich jetzt wegnehme. Und dann darf Petrus sagen, Herr, ich hab dich lieb. Dann weiß Petrus, ich spreche jetzt hier nicht als Idealprodukt, als Scheuklappenprodukt für Jesus, sondern als real. Real life und real love. Hier steht der echte Petrus so, wie er ist, und der wird so echt geliebt. Und das zusammen baut ihn auf. So geht Jesus mit ihm um, mit uns um. Hast du mich lieb? Mit diesem Gespräch, mit dieser Art der Kommunikation, es ist ja mehr als ein Satz, ist ja ein Beziehungsgeschehen. Damit baut Jesus ihn auf und knüpft das Band wieder. So möchte ich gerne meine Christusbeziehung leben. In dieser Klarheit, in dieser Ehrlichkeit und in dieser Liebe. Ja, jetzt wo ich hier stehe, nicht wenn ich in der Situation bin, bestimmt nicht immer, aber jetzt wo ich hier stehe, wünsche ich mir, dass mein Herr so mit mir umgeht. Und wenn ich von Christusbeziehung spreche, habt ihr jetzt alle Ja gesagt dazu, ne? Wenn ich von Christusbeziehung spreche, dann spreche ich natürlich gleichzeitig immer von Gemeindebeziehung. Das ist ja identisch. Denn Christus ist ja in seiner Gemeinde voll präsent. Ich lebe meine Christusbeziehung ja nur in Gemeindebeziehung. Und davon gilt dieser Satz auch. So möchte ich das da gerne leben und erleben, gesehen werden, so, wahrgenommen werden und geliebt werden. Stufe 1, wie ich es erleben möchte, mit allen meinen Gaben, die habe ich, mit allen meinen Skills, mit allen guten Dingen. Und die kann man natürlich auch gerne mir konkret nennen. Nicht so einfach drüber, sondern gerne nennen. Das baut auf. Damit möchte ich gerne gesehen werden, wahrgenommen werden und geliebt werden. Und dann kommt Stufe 2. Auch gerne mit meinen Scheuklappen, mit meinen blinden Flecken, mit meinen Fehlern und mit seinem Versagen. Nicht so gerne habe ich das, aber bitte doch konkret nennen, das sage ich jetzt, wo ich hier stehe. Nicht in der Situation, das ist ein Unterschied. Damit möchte ich gerne gesehen werden, wahrgenommen werden und geliebt werden, mit blinden Flecken, Scheuklappen und Fehlern. Ich nenne das Stufe 2, weil das ein höheres Level ist. Das ist ein höheres Level, nicht im Himmel. Aber für meine Entwicklung, für meine Persönlichkeitsbildung, dafür, dass ich mich weiterentwickle, dafür ist das Wahrnehmen meiner blinden Flecken, Scheuklappen und Fehler und auch das Aussprechen ein höheres Level. Und darum bitte ich den Geist, den Herrn, den Heiligen Geist, den Herrn der Gemeinde, ich will von dir lernen hier, wie du Petrus aufbaust und möchte dich bitten, dass du das mit mir tust. Und du, das ist nicht nur dieser Herr, sondern es ist dieser Herr in seiner Gemeinde. Das ist schwer. Darum ist es selten. Aber das ist so heilsam und das tut so gut. Es ist nicht schwer, Petrus oder dem oder der anderen liebevoll in die Augen zu blicken und ein mutmachendes Wort zuzusprechen. Das ist nur Stufe 1. Ich sage es mal bewusst etwas drastisch. Schwer ist es, vorher die Wunde anzusprechen. Aber das ist das eigentliche Heilmittel. Der liebevolle Blick, Der liebevolle Blick ist tiefer, wenn vorher die Wunde ausgesprochen wird. Wenn ich Menschen sage, und ich habe das getan und tue das, ich möchte dich bitten, dass du ehrlich zu mir bist, dann weiß ich, wenn das mal so kommt, dann finde ich das furchtbar schwer, das zu hören. Und wenn mir jemand gesagt hat, Bodo, ich möchte dich bitten, dass du ehrlich zu mir bist und auf meine Wunden hinweist, dann habe ich ja gesagt, weil ich das für richtig halte. Aber ich weiß, auch das fällt mir furchtbar schwer, zu sagen, ja, da gibt es was. Aber uns beiden wird das gut tun. Nicht wie warmes Wasser runterlaufen. Aber ich denke, dass auch Gemeinde davon lebt, dass wir nicht nur warmes Wasser ausgießen, sondern auch schon mal eine kalte Dusche. Nach der kalten Dusche fühlt man sich manchmal erfrischter. Das heißt, das Ziel ist erreicht. Das war das Erste im Ich will dich aufbauen Programm von Jesus. Petrus, hast du mich lieb? Und dann kommt das Zweite. Und das macht das Aufbauen erst komplett. Das ist jetzt erst die Krönung. Der Satz, sorge für meine Lämmer, weide meine Schafe, hüte meine Schafe. Die Vergangenheit, gerade die jüngste Vergangenheit, dieses, ich kenne den überhaupt nicht, ach komm. Die wird abgeschlossen und sofort, Achtung, beginnt Jesus den Weg in die Zukunft. Das ist eins. Die Vergangenheit wird abgeschlossen und sofort beginnt Jesus den Weg in die Zukunft. Mein Mitarbeiter, mein Stellvertreter, auch du, Petrus, nicht nur die anderen zehn, die jetzt hier mit mir sitzen und frühstücken und die sich freuen auf das, was ich jetzt gleich sage, nicht nur die anderen zehn, auch du, Petrus, wirst meine Power erleben und weitertragen dürfen. Merkt ihr, worum es hier geht? Reformationsjahr, typisch evangelisch. Es geht hier nicht darum, Petrus hervorzuheben. Du bist jetzt mein Hirte für meine Schafe. Das ist Quatsch. Es ist geradezu andersrum. Petrus fragt sich, gehöre ich jetzt noch zu den Hirten? Darf ich jetzt noch seine Schafe weiden? Die zehn anderen hier, ja, aber ich? Klar waren das auch alles Loser. Aber Petrus hatte sich losermäßig ja weit aus dem Fenster gehängt. Und deshalb in ihm jetzt die Frage, was ist denn jetzt mit mir? Gehöre ich auch noch dazu? Und da nimmt Jesus ihn aufs Korn und setzt seinem Statement, also ich kenne den überhaupt nicht, entgegen. Ich will dich, Petrus, weide du meine Schafe. Petrus, weißt du noch, wie wir beide angefangen haben? Damals vor 3 Jahren, hier an diesem See. Wir waren auf deinem Boot da draußen und das Netz war plötzlich so voll. Und du hast begriffen, ich bin mehr als ein Rabbi. Du hast begriffen, wenn du vor mir stehst, stehst du vor Gott. Und dann wolltest du abhauen. Weg von diesem Jesus-Gott. Und ich habe dir gesagt damals, komm mit mir. Lass diese Fische und fang an, Menschen zu fischen. Und das besiegel ich jetzt noch einmal, nach allem, was passiert ist. Nachdem ich dich noch mehr kennengelernt habe. Ihr Lieben, keine Hervorhebung von Petrus, sondern ein Einbinden in den Kreis seiner Leute. Weide meine Schafe. Kümmere dich um meine Welt. Mach mein Ding. Leute, merkt ihr, wie eng dieser Auftrag hier zusammenhängt mit dem Ich sage Ja zu dir? Wer diesen Auftrag nicht hört, dem verhallt auch bald die Beziehung, die er mit Jesus Christus hat. Weide meine Schafe. Achtung, ich meine in diesem Satz erst. Mir ganz wichtig, in diesem Satz erst, weide meine Schafe, da erleben wir, was Gnade eigentlich ist. Normal denkt man ja immer, Gnade, das ist fast gleichzusetzen mit Vergebung. Vergebungsgnade. Petrus erfährt die Gnade Jesu in diesem vergebenden Blick von Jesus. Aber eigentlich, Leute, wirklich ist Gnade in der Bibel mehr Gnade ist losschicken. Gnade ist beauftragen, in Dienst nehmen. Ich denke, wenn ich das in dem Neuen Testament richtig sehe, dann blitzt im Vergeben, im Freimachen von der Vergangenheit, die Gnade nur auf. Da blitzt sie nur auf. In dem kümmere dich um meine Gemeinde, um meine Welt, um meine Menschen, hüte meine Schafe, da wird die Power of Grace, die Kraft der Gnade in ihrer Fülle deutlich und übergereicht. Wer die Vergebungsgnade nimmt, nimmt einen Spur, einen Bruchteil. Wer die Gnade, geh mit mir und weide meine Lämmer nimmt, der nimmt Gnade eigentlich in ihrer reinen Form. Im Auftrag Hirte zu sein, im Auftrag Mitarbeiterin und Mitarbeiter zu sein, da erfahren wir Loser, wir Beziehungskiller, wir Weicheier. Da erfahren wir seine Gnade. Nicht allein in dem Satz, dir sind deine Sünden vergeben. Ja? Gnade ist nicht Vergebung allein. Gnade ist Beauftragung. Gebraucht werden von diesem Oberhirten Jesus Christus. Hier erlebt Petrus Osterpower, dass er Mitarbeiter sein darf, Steine für den Bau seines Reiches schleppen darf. Das ist das größte Gnadengeschenk, das Jesus ihm machen kann. Kennt ihr den Begriff Zeitopfern? Zeitopfern für Jesus und seine Gemeinde? Merkt ihr, was das eigentlich für ein dummer Begriff ist? Merkt ihr, dass das eigentlich Blasphemie ist, Gotteslästerung? Ich opfere Zeit für Jesus Christus. Eigentlich ist das Gotteslästerung. Und ein letztes. Jesus beschreibt dann, habt ihr das gehört eben? Jesus beschreibt dann für Petrus die Zukunft. Das, was sie gemeinsam erleben werden, die Lebens- und Arbeitsgemeinschaft, dann sehr, sehr ehrlich und nüchtern. Ein richtiger Abtörner. Hören wir das. Ich sage dir, sagt er dann, als du jung warst, da hast du dir selbst den Gürtel festgebunden. Ist ein Bild für, man macht sich fertig, macht sich gehbereit. Du bist dahin gegangen, wohin du wolltest. Aber wenn du älter bist, dann wirst du einmal deine Hände ausstrecken und dann wird jemand anderes dich fertig machen oder festbinden. Und er wird dich dahin führen, wohin du nicht willst. Das gehört auch zu diesem Gnadengeschenk der Mitarbeiterschaft dazu. Dieses, ich werde dich führen, wohin du nicht unbedingt willst. Wo du nicht gedacht hast, da geht es hin. Diese Deutlichkeit gehört zur Liebe Jesu Christi dazu. Ich will sie am Schluss gerne nennen, weil er sie ja auch nennt, dass wir uns nicht in Wolkenkuckucksheim malen. Das erwartet uns Christusliebhaber im Zusammenleben mit unserem Herrn als Ausdruck seiner vollen Gnade. Ich werde dich auch dahin führen, wohin du nicht willst. Es gibt ein großartiges, bewegendes Buch, kriegt man, glaube ich, antiquarisch, neu gar nicht mehr, von Helmut Gollwitzer, diesem Theologen und Pfarrer, der 50er, 60er Jahre eine große Bedeutung hatte. Helmut Gollwitzer hat ein Buch geschrieben über seine 2-3 Jahre als Christ und Pastor in russischer Kriegsgefangenschaft. Gehörte zum Widerstand im Dritten Reich, war aber dann Soldat, kam dann in russische Kriegsgefangenschaft als Pfarrer. Und er hat dieses Buch über diese 2-3 Jahre in Russland, hat er den Titel gegeben, und führen, wohin du nicht willst. Lohnt sich zu lesen. So geht Petrus dann wohl los. So steht er bald in Jerusalem und predigt. Gott hat sich kreuzigen lassen. Also, wow! So steht er dann vor dem Hohen Rat und sagt, wir können und werden nicht den Mund halten vor dem, was wir erlebt haben. Und so knickt er dann auch wieder ein, als Gegenwind kommt. Und Leute sagen, Moment mal, Petrus, du willst doch nicht behaupten, dass Jesus Christus ausreicht. Ne, komm, erst mal Jude werden und dann kann man auch Christ werden. So erlebt ihn dann Paulus wieder als leicht geknicktes Weichei und schreibt das auch in einem seiner Briefe. Das ist Petrus. Zudem hat Jesus gesagt, hast du mich lieb? Und zudem durfte Petrus sagen, ja, ich hab dich lieb. Und zudem hat Jesus gesagt, weide du meine Lämmer. Er weiß, so hat mein Herr mich kennengelernt, so hat er mich genommen und so darf ich Apostel sein. Ein Christusverliebter, beharrlich und schwach, zuversichtlich und furchtsam, überzeugungskräftig und zweifelnd, ein Fels und ein Weichei. Wenn du dich, der du hier am 30. April 2017 im Gottesdienst sitzt, wenn du dich damit wiederfindest in deiner Persönlichkeit, dann mach zwei Dinge. Dann sag diesem Jesus, dass du ihn liebst und dann hör und nimm, wie er dich in seine Mannschaft ruft. Amen. Christus, du Auferstandener, Liebe uns erfülle. Lenke Herz und Hand, weil dein Liebeswille alle Welt umspannt. In die Zeitenwende hast du uns gestellt. Herr, hier sind Herz und Hände für deine neue Welt. Amen.